Hallo, ich bin die Valentina und wir machen heute etwas, was wir so noch nie gemacht haben. Wir feiern heute die 400. Folge Erklär mir die Welt und ich habe in den letzten Wochen mit vielen Personen geredet, die den Podcast die letzten 8 Jahre begleitet oder mit aufgebaut haben. Ich habe diese Gespräche aufgezeichnet und der Andreas hat keiner dieser Interviewausschnitte davor gehört. Und wir hören uns diese Ausschnitte heute gemeinsam zum ersten Mal an und blicken somit zurück auf 8 Jahre Erklär mir die Welt. Andreas, bist du schon nervös?
Ehrlicherweise ja. Also ich habe gar nichts überlegt, was wir jetzt machen. Also ja. Ich habe mich nicht so darauf eingestellt und jetzt wäre ich gerade nervös und denke, okay, was kommt jetzt? Bin gespannt.
Lass dich einfach überraschen. Mhm. Ich würde sagen, wir fangen wirklich ganz am Anfang an mit einer Person, die dich schon ihr Leben lang kennt, die Anna, eine sehr gute Freundin von dir. Und sie hat mir ein bisschen Einblicke in diese Anfangszeit von Erklär mir die Welt gegeben, wo vieles nur eine Idee war. Mhm. Genau.
Also witzigerweise kann ich mich relativ gut erinnern an das erste Mal, wo mir der Andi erzählt hat, er will den Podcast machen. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, aber vielleicht ist das eh eine Einbildung, dass ich bei der Geburtsstunde des Podcasts dabei war. Ich weiß noch, also ich kenne den Andi schon mein Leben lang und ich weiß noch, wie wir in sein Elternhaus gesessen sind, in der Küche, an dem großen Esstisch und er dann einfach ja, von seiner Vision erzählt hat, was er vorhat und wie er das machen will. Und das war noch alles sehr vage, aber er hat auch schon bestimmte Ideen gehabt und ich habe mir gedacht, ja cool, bin gespannt.
Was geht dir da so durch den Kopf, wenn du das hörst?
Ich weiß genau, was die Anna meint, also ich kann mich genau erinnern. Wir sind an dem Tisch gesessen und ich habe ganz viele Ideen gesponnen. Ich war gerade in Bildungskarenz, das war 2018, vermute ich, oder war es noch 2017? Und davor war ich ein paar Jahre beim Standard und wollte dann einfach mal ein Jahr Pause machen. Habe mir vorgenommen, in dem Jahr mache ich irgendwie ein cooles eigenes Projekt. Ich wollte immer irgendein eigenes Medienprojekt machen. Und damals, also die Anna kenne ich wirklich seit klein auf, unsere Familien kennen sich sehr gut. Und genau, ich wollte unbedingt mit ihr mal das alles durchquatschen. Sie hat selber auch Podcasts gehört damals schon. Haben wir 2017 noch nicht so viele Menschen gemacht wie heute. Und ich hatte ganz viele absurde Ideen und das Gespräch hat mir sehr geholfen. Also ich kann mich erinnern, ich habe es überlegt, ich würde gern so viele Einspieler machen. Also so wie jetzt, das machen wir eigentlich sonst nicht, dass man Töne einspielt, aber auch, dass ich, man führt ein Gespräch und dann macht man irgendwie so lustige Insider, man drückt den Knopf und dann boing, boing, boing. Oder so, also es wäre eine Idee für ein weniger seriöses Format gewesen, wäre sicher auch lustig gewesen. Genau, aber da hat das Form angenommen und das weiß ich noch sehr gut. Das waren wirklich sehr, also es gab ganz viele Richtungen, in die das gehen hätte können. Und das Gespräch habe ich, ich weiß gar nicht warum, aber das wirklich, ich weiß genau, wo ich da gesessen bin und wie das Gespräch war. Ja, genau, habe ich sehr gut in Erinnerung.
Die Anna war ja, oder ist eigentlich immer noch irgendwie eine wichtige Person, weil ich habe das Gefühl, wenn wir so neue Formate ausprobieren oder so oder irgendwas, was mal nicht so eine typische Erklär mir die Welt-Folge ist, dann rufst du sie meistens an und gibst sie das vorab zum Hören und fragst sie dann, was sie darüber denkt. Also das ist schon eine wichtige Person irgendwie.
Voll. Nicht nur bei Erklär mir die Welt, auch bei allen anderen Dingen noch viel wichtiger. Also Grüße gehen raus an die Anna. Ja.
Ich habe noch mit einer weiteren Person geredet, die da ganz am Anfang dabei war. Und oft waren Ideen ja erst real, wenn man sie ausspricht. Und zwar geht es da um einen deiner besten Freunde, um den Flo. Und der hat mir eben da auch ganz viel dazu erzählt. Und unter anderem hat der Flo auch Erklär mir die Welt visuell sehr geprägt, weil er hat das Logo designt und auch die CI gemacht. Und genau.
CI ist was, Valentina?
Ja, das ganze Auftreten und quasi das Design und Layout von Erklär mir die Welt.
Also Corporate Identity CI.
Genau. Ja. Ja. Und ja, da hat er mir auch was erzählt, das hören wir uns jetzt auch kurz an.
Ja, also das erste Mal, wie der Andi mit der Idee auf mich zugekommen ist, da waren wir ziemlich weit weg von zu Hause, genau gesagt, waren wir gerade in einer 7-stündigen Busfahrt in so einem kleinen Bus in Kolumbien. Und wir sind dann quasi aus quasi Langeweile auf alle möglichen Themen gekommen. Und da hat mir der Andi mal das erste Mal seine Idee da skizziert, was er da quasi vorhat. Und das war noch zu dem Stadium, ich glaube, ziemlich unkonkret, aber es hat sich schon ein bisschen abgezeichnet, in welche Richtung es gehen soll. Und ja, das haben wir dann quasi einige Stunden lang auf und ab ergründet. Ich habe es sehr spannend gefunden, was er da vorhat und auch diesen Scope, also diesen Umfang von dem Unterfangen, dass er einfach quasi eine Mission hat, indem er das ganze Wissen, was es dazu gibt, besser vermittelt. Und ja, das hat mich sehr interessiert.
Ich finde das so witzig, wenn man Menschen, mit denen man sonst immer Mundart redet, jetzt Hochdeutsch sprechen hat. Du kennst den Flo ja auch. Du kennst eigentlich, glaube ich, alle meine Freunde von diversen Partys. Genau, also das war, ja, also erstens finde ich, rührt es mich auch sehr, dass so Menschen, die man auch persönlich schon, im Flo kenne ich auch quasi mein ganzes Leben, also Menschen, die einen schon so lange begleiten, dass die einen auch bei so einem Projekt begleiten und der das so mitgeprägt hat mit dem Logo. Und ich finde das so krass, weil das Logo haben, glaube ich, echt schon sicher Millionen Menschen hat dieses Logo gesehen oder kennt dieses Logo, und das hat Flo gemacht, und das ist schon einfach, ja, richtig, richtig cool. Und was der Flo jetzt da nicht erzählt hat, ist, dass er ja auch mit ein Grund ist, warum es Erklär mir die Welt gibt, weil der Flo hat, also wir haben in unserer Jugend ganz viel Blödsinn auch gemeinsam gemacht, aber der Flo war immer schon jemand, der super neugierig war und hat immer den ganzen Tag Wikipedia gelesen. Mhm. Also von einem Text zum nächsten über, also interessiert sich sehr für Geschichte, hat das auch studiert. Und von einem Beitrag zum nächsten auch so für Kriege und Co. Genau, und den Flo hat man immer Dinge fragen können, auch so beim Wandern. Also hat auch Geografie studiert und Geologie, und dann kann man fragen, was ist das da für Gesteinsschicht oder wie funktioniert das? Und genau, der Flo ist klug, aber alles weiß er auch nicht, weil es gibt halt einfach so viele andere, also über Psychologie kann man dann vielleicht nicht fragen. Und das war mit so eine Idee mit Erklär mir die Welt, also einfach schlaue Leute alles fragen, was einen interessiert, genau. Und da hat der Flo, ohne das zu wissen, das eigentlich sehr, sehr mitgeprägt, genau. Und diese Gespräche da über so ein Projekt mit Freunden, das ist immer super. Und genau, ich habe eigentlich immer mindestens 1, 2, 3 Projekte im Kopf, über die ich mit Menschen spreche, ist jetzt auch gerade so. Und das liebe ich, ja. Und manche verschwinden wieder und werden einen Dinge dann lange begleiten und man oft das Gefühl bekommt, ja, das ist eigentlich, stößt auf Resonanz, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen, dann wird es irgendwann dann vielleicht Realität, ja.
Ich finde das, also was mir extrem aufgefallen ist bei den ganzen Gesprächen, ist, wie supportive das ganze Umfeld von dir ist. Und also das ist wirklich nicht selbstverständlich, dass sich, der Flo hat mir nämlich erzählt, dass es, wo dieses, also ich habe dieses Logo dann relativ dringend, glaube ich, gebraucht, und dann war das eine Nachtschicht und er hat sich da hingesessen und einen Vorschlag nach dem anderen irgendwie dir präsentiert, und einfach, ja, so toll, wenn man solche Freunde hat.
Voll, aber muss man jetzt auch dazu sagen, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das tatsächlich war damals, warum das so schnell gehen hat müssen. Aber ich habe eine Vermutung, weil wer den Flo kennt, weiß, er macht extrem gute Arbeit, er ist super kreativ. Aber wenn du ihm eine Deadline gibst, dann macht er, und die ist, weiß ich nicht, 23. November um Mitternacht, dann kriegst du es am 24. November um 4 Uhr morgens. Dann richtig cool, aber er strapaziert auch die Nerven.
Okay. Das ist was er mir nicht erzählt hat. Aber dazu passt gleich der nächste Ausschnitt, weil er hat dann nämlich nachgeschaut, um was für Uhrzeit er das Logo gemacht hat.
Borg, das ist gar nicht so. Okay, wow. Ah, witzig, da ist sogar das schon her. Freitag, 23. März 2018 um 1.27 Uhr. Es ist cool. Also ist das PDF mit dem Logo quasi.
Ja, ich mag das, dass man irgendwie hört, wie improvisiert das am Anfang alles war.
Voll.
Also das ist schon... War das Logo für dich auch ein bisschen so ein Moment, wo du sagst, okay, jetzt kriegt das Ganze ein Gesicht so? Würde ich sagen, das hat so den nächsten Schritt für dich auch gemacht?
Voll, genau. Das ist so ein bisschen wie der Titel von dem Ganzen. Ich habe leider keine Ahnung mehr, wie der Titel entstanden ist, okay, von Erklär mir die Welt. Leider vergesse ich Dinge. Drum, man sollte alles immer sofort aufschreiben. Genau, aber der Titel und das Logo, das macht so irgendwie eine große Idee, die man vielleicht eine Stunde lang erklären muss oder so breite Konzepte, und das tut so auf einen Punkt kondensieren, und das ist, und wenn das irgendwie funktioniert und stimmig ist, ist das was ganz Besonderes. Mhm. Ja. Genau, war total, genau, selber so diese Idee herumzutragen und dann einem visuell, ästhetisch fähigen Menschen mit dem Flo das zu geben, und jetzt quasi drück es grafisch aus, genau, ist was sehr, sehr Cooles.
Ich habe mich dann auch mit einer Person getroffen, die Anfänge von Erklär mir die Welt wirklich hautnah miterlebt hat, und zwar deine alte WG-Mitbewohnerin, die Johanna. Und ja, wie du dir vorstellen kannst, hat mir die Johanna einiges Lustiges erzählen können. Am Anfang hat Andreas ja die Folgen im Wohnzimmer, in der WG, ihr habt zu dritt in der WG gewohnt, aufgenommen. Und vielleicht hören wir uns da gleich den ersten Clip an, weil ich finde, da kann man sich das relativ gut vorstellen, wie diese Zeit so war.
Also ich glaube, dass es schon ein bisschen surreal ist, dass dann Spitzenpolitiker in unserer WG-Küche gesessen sind. Aber irgendwann war es dann auch das Normalste der Welt, dass der Andi in die WhatsApp-Gruppe schreibt, so heute 13 Uhr Interview mit, sagen wir mal, Heinz Fischer. Und genau, das war das Normalste der Welt plötzlich. Und, oder nicht plötzlich, aber es hat sich dann irgendwie so, wenn das ständig passiert, dann ist es halt so.
Voll. Das werde ich auch nicht vergessen, wie der Heinz Fischer da war. Das ist begleitet worden von einem Security. Mhm. So, aber auch, also ein sehr gemütlicher alter Mann, der hat sich einen Sessel genommen, hat sich irgendwie relativ weit von uns hingesetzt und hat irgendwie gechillt. Genau. Ja, und so Heinz Fischer in der Gegensprechanlage der WG zu haben, ist echt ein geiler Moment. Und ich glaube, diese WG-Atmosphäre hat am Anfang auch dazu beigetragen, dass man die Menschen irgendwie dazu bringt, dass sie sich auf dieses Format einlassen, auf diese Art miteinander zu sprechen, weil es halt nicht Ö1, es ist nicht Ö3, es ist nicht Zeit im Bild, es soll halt irgendwie ganz eine eigene, sehr persönliche Art von Gespräch werden. Und ich glaube, das hat am Anfang sehr mitgeprägt, was Erklär mir die Welt geworden ist, dass das bei mir zu Hause stattgefunden hat. Und das jetzt hat es eh schon so seine Identität und es ist gewachsen, und jetzt 400 Folgen ist einfach absurd viel. Und jetzt sitzen wir in einem professionellen Studio, wo wir eingemietet sind, aber dass das so begonnen hat, die ersten Jahre irgendwie zu Hause die Interviews zu machen, hat sicher auch sehr geprägt, wie ich die Gespräche führe. Weil ich kenne das ja schon vorher, ich habe vorher schon viele Interviews gemacht in meiner Arbeit für den Standard und kann mich sehr gut erinnern, wir haben da oft so ein Kammerl verwendet bei uns in der Redaktion. Das war halt irgendwie so kahles Licht, also kaltes Licht, alles ist weiß, es ist nicht eingerichtet und der Raum bedeutet mal persönlich nichts. Und dann macht das was auch im Gespräch, es ist viel distanzierter, man sieht sich dann auch, wenn man Standardredakteur ist. Genau, und das war ja bei Erklär mir die Welt von Anfang an die Idee, es soll tiefgehend sein, es soll nerdig sein, es soll auch mal anstrengend sein dürfen, weil halt die Welt kompliziert ist und wir wollen nicht so tun, es wäre eh alles einfach. Aber es soll halt irgendwie so lebensnah sein, wie ein gutes Gespräch in einem Park, das man mit einer guten Person führt. Oder am Anfang habe ich immer gesagt, so, es soll so klingen, wie wenn sich zwei Menschen in einer Bar unterhalten und die eine Person ist super neugierig und interessiert und die andere Person kennt sich ja mit dem Thema aus. Genau, also sehr, sehr gute Erinnerung an die WG-Zeit damals. Der Simon war unser dritter Mitbewohner, der war auch zu Gast in Erklär mir die Welt. Ich glaube Folge 83, bin mir nicht sicher. Erklär mir das Bar gründen. Also Simon hat eine tolle Bar, Café Trabant im 18. Bezirk in Wien, da haben wir auch schon HörerInnen-Treffen gemacht, da habe ich schon mein Buch präsentiert vor HörerInnen. Genau, ist auch so eine Favorite Bar für Erklär mir die Welt, Aficionados.
Ja, ich finde diese Zeit, die klingt für mich einfach so, ich weiß nicht, total verrückt, diese Vorstellung von ihr drei in der WG, und dann ist dieses Podcast-Projekt, das am Entstehen ist, und solche Interviewgäste, die auch teilweise wirklich extrem bekannt sind, spazieren bei euch einfach bei der Tür aus und ein. Mhm. Also ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen. Das ist schon echt irgendwie eine besondere Zeit. Und ich glaube auch, dass es sehr Erklär mir die Welt geprägt hat und wie, ja, wie sich das ganze Format entwickelt hat. Vielleicht bleiben wir noch ganz kurz bei
ganz der... Ganz cooler Nachsatz noch, weil das Coole in der Zeit war auch, dass der Simon hat seinen Job gekündigt und wollte eine Bar eröffnen. Ich kann mich erinnern, der ist immer da oben in seinem Zimmer gesetzt, der kann nicht Hochdeutsch sprechen. Er ist in seinem Zimmer gesessen und hat immer auf seinem Laptop irgendwie Konzepte geschrieben, Ideen gesponnen, kalkuliert in ein Excel-Sheet, wie viele Plätze gibt es dann und was muss man verdienen pro Gast und welchen Preis hat das Bier und so. Genau, das war zur selben Zeit und das war irgendwie coole Atmosphäre dann in der WG.
Ja. Haben sich so viele neue Sachen dann aufgetan. Mhm. Witziger Side-Fact, also ich kann ja nicht alles abspielen, was ich mit den Leuten geredet habe, weil sonst sitzt man da noch viel, viel länger. Aber ich habe das auch so witzig gefunden. Die Johanna hat mir nämlich auch erzählt, dass sie am Anfang jede Folge mindestens 5-mal gehört hat, weil du sie damals immer laut geschnitten hast am Küchentisch. Und deswegen kann sie sich an die Folgen so gut erinnern, weil sie die ganz oft gehört hat. Weil du immer Das sind alles solche Sachen. Ich finde das so witzig.
Und noch ein Nachsatz, weil die Johanna hat jetzt gerade vor ein paar Tagen ihren Job gekündigt. Der Simon hat seinen Job gekündigt. Ich habe vor 3 Jahren meinen Job gekündigt. Also das hat sich auch in der WG durchgesetzt, dass man irgendwie so sein... Genau, die Hanna will sie jetzt auch selbstständig machen. Also so, dass man so sein eigenes Ding macht, ja.
Ja, voll. Vielleicht hören wir uns nur von der Johanna eine weitere Geschichte an, weil gerade speziell bei diesem Clip hat man, glaube ich, kann man sich sehr gut vorstellen, wie diese Zeit so war.
Also ich kann mich noch erinnern, dass ich mal heimgekommen bin und das Interview, glaube ich, hat länger gedauert, sonst wäre ich noch ferngeblieben. Also ich war unter dem Interview, da war der Michi Buchinger beim Andi. Und ich bin halt heimgekommen und sie haben dann kurz das Interview unterbrochen und ich habe Hallo gesagt und wollte mich halt in mein Zimmer verziehen und dann der Michi Buchinger so, also nein, ich glaube, ich habe halt Hallo gesagt und mich kurz vorgestellt, wollte mich dann in mein Zimmer verziehen, habe ich gesagt, hallo, ich bin die Johanna und ihr so, hallo, ich bin der Michael und ich war so, ich weiß. Ich war ja der arges Fangirl und habe mir gedacht so, warum steht jetzt Michi Buchinger bei uns in der Küche? Ich habe es natürlich eh gewusst, aber es war irgendwie ein bisschen absurder Moment.
Voll.
Glaubst du, war diese Zeit für die Menschen um die herum irgendwie noch absurder als für dich selbst? Weil du als Journalist ja irgendwie das schon gewohnt warst, aber dadurch, dass du das so ins Private geholt hast und dann dein enges Umfeld das so mitgekriegt hat, glaubst du, dass das irgendwie da mitspielt?
Kann man gut vorstellen, ja. Es ist cool als Journalist, man wird halt da reingeworfen. Ich war 23, wie ich angefangen habe beim Standard. Und dann war ich, glaube ich, sehr schnell auf einer Brüsselreise und dann war da der Bundeskanzler Faymann und dann redet man mit diesen Personen. Und man gewöhnt sich als Journalist relativ schnell daran, dass irgendwie alle Menschen nur Menschen sind und die müssen alle irgendwann mal aufs Klo oder sind verlegen. Oder nervös oder müde oder gerade lustig drauf, genau. Also es wird sehr schnell so, dass man quasi diese große Distanz oder diesen Augenrespekt vor diesen Menschen, die bekannt sind, verliert. War sicher absurd damals für viele Menschen rund um mich. Aber es ist, genau, ich glaube, für mich, ich habe oft nicht so viel nachgedacht, was ich da eigentlich mache. Aber ich kann mich erinnern, der Ali Malochi ist mal zu mir gekommen und der hat das dann so gefeiert, so what the fuck, du machst das da zu Hause, was bist du für ein geiler Typ? Also wer den Ali kennt oder die Folge mit ihm gehört hat, auch eine coole Art zu reden, einfach extrem sympathisch und offen. Und genau, also ich habe da oft gar nicht so viel drüber nachgedacht, sondern einfach gemacht und schauen wir mal dann, was draus wird.
Ja, ich finde, ja, das hat es, glaube ich, auch so sympathisch gemacht für viele.
Wie bist du eigentlich drauf gekommen auf Erklär mir
die Welt? Ich glaube tatsächlich, dass mein Freund mich drauf aufmerksam gemacht hat. Also Shoutout an meinen Freund.
Sehr gut, guter Mann.
Und das war, ich glaube, es war so kurz vor Covid, wo ich angefangen habe, Erklär mir die Welt zu hören. Und dann war es halt so der perfekte Zeitraum, weil... Ich habe zwar studiert, aber es war trotzdem sehr viel Zeit, weil man nicht so viel machen hat können. Und ich habe einfach durchgesuchtet. Und ich kann mich auch noch erinnern, Ich habe ja alle Folgen mir angehört von Erklär mir die Welt hintereinander.
Chronologisch.
Chronologisch. Aha. Also das war so mein Ding, weil immer so, ich habe angefangen bei 1, weil ich kann sowas nicht. Ich muss so Projekte, wenn ich sie mache, dann mache ich sie ganz und richtig. Und das hat natürlich dann einige Zeit gedauert. Und wir haben dann einmal einen Urlaub gemacht. Mit dem Auto von meinem Papa sind wir von Tirol aus bis nach Apulien gefahren, also lange Strecke, ganz Italien runter. Und wir haben nur Erklär mir die Welt Folgen gehört, eine nach der anderen. Mhm. Also das war schon sehr intensiv. Ja.
Zwei Gedanken. Das erste ist, das war dann vor vielleicht 7 Jahren, wo du vielleicht begonnen hast, das zu hören. Ja. Und du bist noch immer mit deinem Freund zusammen. Also ich finde, das gehört genauso viel dazu wie, also noch viel mehr dazu, wie also so Dinge durchzuziehen. Mhm. Auch ist ein Auf und Ab, so ein Podcast machen ist auch ein Auf und Ab. Die Liebe ist auch ein Auf und Ab. Also Shoutout an die Liebe und Paare, die es durchdrücken. Ich finde das richtig cool und besonders, wenn man so Projekte oder Menschen hat, die einen lange begleiten im Leben. Also congrats dafür. Und das Zweite, was ich sagen möchte, ich möchte die Marlene kurz grüßen. Das ist eine liebe Freundin, die habe ich erst vor ein paar Monaten kennengelernt. Und die hat jetzt Erklär mir die Welt, nämlich wie du. Die hat es auch chronologisch durch, aber die ist bei Folge 200 irgendwas. Mhm. Und ich finde das so geil, weil in meinem Leben hat sich schon sehr viel verändert, auch die letzten Jahre. Und ich habe das Gefühl, wir lernen uns jetzt erst so richtig kennen. Und die ist gerade irgendwo ganz woanders noch vor 4 Jahren oder so und hört da, was mich damals vielleicht beschäftigt hat, welche Folgen ich gemacht habe, oder redet dann auch immer über persönliche Sachen im Podcast, und das finde ich richtig geil. Also, und die Marlene ist wie du, also die hört auch eine nach der anderen, was richtig geil ist.
Es ist halt wie so eine Zeitreise teilweise. Und ich glaube, das ist von dir geht es so natürlich aus, dass du so viel von dir auch irgendwie erzählst von den Folgen. Dir fällt das, glaube ich, aber teilweise gar nicht so auf. Aber man hat schon das Gefühl, dass man die natürlich über die Jahre dann sehr gut kennenlernt. Also auch, wo wir uns das erste Mal getroffen haben, habe ich das Gefühl so, ja, ich kenne die ja schon. So, ja. Also das, man startet dann bei ganz anderen Ebene, weil ich schon die intimsten Details teilweise von dir weiß, weil du die halt irgendwie in einer Folge erzählt hast. Genau.
Werde ich auch nie vergessen, wie wir uns kennengelernt haben.
Ja, stimmt.
Also wie ich da im Café gesessen bin, im 8. Bezirk in Wien, und habe, glaube ich, gerade den Falter gelesen. Lese ich auch bis heute, zum Dinge lange durchziehen. Ja. Oder Economist lese ich seit, weiß nicht, 15 Jahren, glaube ich. Liebe ich alles sehr. Und damals, die Geschichte haben wir eh schon mal erzählt, da bist du auf mich zugekommen und hast einfach Hallo gesagt und dass du den Podcast cool findest. Ich kann mich genau erinnern, wo ich da gesessen bin und wie freundlich du warst, und irgendwie, ich weiß es nicht mal, ein Jahr später oder so, als ich dann mal beworben, wie der Job ausgeschrieben war.
Ja. Mhm. Aber das Witzige ist, ich habe zuerst kalte Füße gekriegt, weil ich war in der Uni und bin in die Straßenbahn eingestiegen. Mhm. Dann habe ich die gesehen und habe gedacht, und ich glaube, ich habe sogar in dem Moment Erklär mir die Welt gehört, mit in den Kopfhörern. Bin dann weitergegangen und dann eigentlich habe ich gedacht so, na, eigentlich, ich muss jetzt schon was sagen. Ich muss jetzt die Chance nutzen und die kurz ansprechen. Mhm. Ja, das war schon. War schon cool.
Also, was lernen wir da raus? Also, immer trauen.
Ja, voll. Es zahlt sich aus.
Das ist so eine der coolsten Dinge. Mir ist das öfter passiert, schon auch auf Bahnhöfen, dass Menschen kurz die Kopfhörer rausgeben. Hey, ich hab dich gerade im Ohr. Also, sie bleiben gar nicht stehen, sondern sie gehen so weiter. Aber es ist so geil.
Ja,
irgendwie.
Das lustig. Hat mir eher, die Anna hat mir das auch erzählt, dass es für sie total schräg war. Erstens einmal, also du hast ja schon gesagt, dass die Anna auch sehr viele Podcasts hört, dann plötzlich die als Podcast zu hören und im Ohr zu haben und dass das teilweise auch irgendwie sich ein bisschen komisch anfühlt, wenn man eine Person vom privaten Umfeld kennt und dann in so einem ganz anderen Kontext hört. Und aber auch diese Situationen, die sich dann ergeben, wenn man halt dann irgendwie bei der Mariehilferstraße spaziert und dann plötzlich wirst du von irgendjemandem angesprochen und da hat sie mir auch so Einblicke gegeben, wo ich mir dachte, ja stimmt, das muss echt eine Umstellung auch sein für einen, ja.
Aber ist ja jetzt bei dir auch manchmal so, oder? Letztens bei der Party, also ich habe Geburtstag gefeiert und dann hat auch jemand dich angesprochen, so hey.
Deswegen kommst du mir so bekannt vor. Oder
genau,
so,
weil sie ja auch von der Kleine die Welt kennen. Ja.
Und witzigerweise jetzt einmal in einem Uniseminar, der Reinhard, hat mich dann nach dem Seminar angesprochen, hat mich gefragt, ob ich die Valentina von Erklär mir die Welt bin, weil ihm die Stimme so bekannt war. Das ist auch witzig. Ich vergesse das immer, dass das 100.000 Leute jedes Monat hören. Wenn ich darüber nachdenke, wäre ich extrem nervös, deswegen muss ich das ignorieren. Genau. Aber ich habe nicht nur mit Freunden von dir gesprochen, sondern auch mit Leuten, die den Podcast auf einer ganz anderen Ebene geprägt haben. Unter anderem mit Stefan Lasnik von Missing Link. Missing Link ist unsere Vermarktungsagentur und begleitet Erklär mir die Welt, glaube ich, schon seit dem Anfang oder relativ seit dem Anfang.
Mhm.
Also sehr früh schon mit dabei. Und das Gespräch mit dem Stefan war insofern spannend, weil er mir also Einblicke gegeben hat in, ja, 2018 waren Podcasts einfach noch nicht im Mainstream und viele haben nicht gewusst, was ein Podcast ist. Und er hat diese Zeit den Wilden Westen genannt, weil es war natürlich schwierig, dann auf ein Unternehmen zuzugehen und denen Werbung zu verkaufen für einen Podcast, wenn die vielleicht noch nicht einmal verstanden haben, was ein Podcast ist und warum soll man da Werbung schalten. Aber auch umgekehrt war es für sie irgendwie totales Neuland und die haben auch alles von Grund auf überlegen müssen und vielleicht hören wir uns dazu den nächsten Clip an.
Und bei der ersten Host-Read, den wir gekriegt haben, den wir als Auftrag gekriegt haben, da war er sehr unsicher, der Andreas. Und dann haben wir uns getroffen, glaube ich sogar, und dann haben wir darüber geredet und ich habe gesagt, du, ich weiß auch nicht, wie es ausgeht. Also es kann sein, dass wenn du jetzt diese Werbung machst, und das war uns immer wichtig, und das ist aber Missing Link auch total wichtig, dass es immer gekennzeichnet ist. Also es war immer klar, okay, das, was er jetzt im Socken sagen wird, dafür kriegt er Geld. Und das macht er ja ganz konsequent, dass er das immer auch dazu sagt. Das war von Anfang an so, und das wird auch immer so sein, und das ist mir auch total wichtig. Aber wir haben ja trotzdem vor der ersten Host-Read nicht gewusst, wie das ausgeht. Und ich habe da zum Andreas gesagt, du, ich würde dich einfach bitten, lass es uns probieren. Wir schalten dich jetzt, also du sprichst dich jetzt ein und damals haben wir es ja noch fix mit der Folge verknüpft. Und wenn wir einen Shitstorm kassieren, dann drehen wir sie ab und wir machen nie wieder Host-Read. Und ich meine das, ich habe es ernst gemeint, gell, weil ich habe es ja auch nicht gewusst. Wir haben dann am selben Tag noch kontaktiert, glaube ich. Dann habe ich gesagt, hast du schon Reaktionen gekriegt? Nein. Nächsten Tag hast du schon Reaktionen gekriegt? Nein. Nächste Woche null. Null Reaktionen. Es hat einfach keine einzige negative Reaktion gegeben. Und ich glaube, der Grund dafür ist, weil es transparent war. Ich glaube, er hat da sogar in der Folge davor oder in der gleichen Folge kurz erklärt, warum er das macht und wie das zu verstehen ist. Und ich glaube, dass diese Transparenz und dieser offene Umgang damit wahnsinnig viel Wind aus die Segel genommen hat von denjenigen, die das kritisieren hätten wollen. Und ich muss oft daran denken, weil wenn diese erste Werbung anders rezipiert worden wäre, dann würden wir jetzt wahrscheinlich nicht da sitzen.
Spannend. Das heißt, das hat ja eigentlich dann auch viel von eurem weiteren Verlauf dann bestimmt.
Voll. Also zur Erklärung, Host-Read nennt man Werbung, die der Podcaster, also der Host, einspricht. Gibt ja auch Spots, die man ausspielen kann. Also wie man das vom Radio kennt, da spricht ja auch nicht der Robert Kratke die Werbung ein für, keine Ahnung, Mazda. Und bei Podcasts ist es aber meistens schon so, dass die Person, die da durchs Programm führt, die Werbung einspricht. Und gerade wenn man aus dem Journalismus kommt, ist das am Anfang sehr befremdlich, weil eigentlich in einer Redaktion wie beim Standard ist es ganz klar getrennt. Es gibt Leute, die verkaufen Werbung, kümmern sich ums Geschäftliche und es gibt Menschen, die schreiben Texte. Und es ist auch so, dass man genau, im Journalismus oder im seriösen Journalismus macht man es auch so, man schreibt den, also wenn man in einer Printzeitung einen Text schreibt ins Layout am Computer, dann sieht man auch nicht, was ist da für eine Werbung, weil man halt nicht beeinflusst werden soll, wenn man jetzt einen Finanzbericht schreibt und daneben sieht man, die Bank macht gerade Werbung und die bezahlt eigentlich indirekt einen Teil vom eigenen Gehalt. Genau, und dann, wenn man sich selbstständig macht als Journalist, dann muss man, oder muss man nicht, aber dann machen es viele, so wie ich, dass sie das auch selber einsprechen. Und heute ist es das Normalste der Welt. Es hat sich auch ganz viel geändert in dieser Zeit, aber damals war es wirklich etwas, was mich sehr viel beschäftigt hat, wo ich auch teilweise Feedback von Kollegen bekommen habe, dass sie das nicht machen würden. Aber am Ende des Tages muss man im Leben irgendwie immer auf seinen eigenen Bauch hören. Ich hatte ein gutes Gefühl damit und habe mir auch, wie für alles, also immer wenn ich was mache, egal ob ich eine Beziehung eingehe oder ein Projekt starte oder sowas wie mit der Werbung mache, schreibe ich mir so Prinzipien auf, an denen ich mich halten möchte. Und ein Prinzip von mir war, ich mache keine Werbung im Sinne von, boah, der beste Salat unbedingt kaufen oder was für ein tolles Auto, kauft euch den neuen sowieso. Sondern wir haben immer gesagt unseren Werbekunden, das bringt nichts, das kauft uns niemand ab und wir wollen das auch nicht machen, weil wir verarschen nicht die Menschen. Und mir geht das schon so. Ich höre zum Beispiel gern den, jetzt fällt mir der Name nicht, der Baywatch Berlin, den Podcast. Und die drei Jungs, oder Jungs, Männer, sind alle, glaube ich, älter als ich. Aber die, ich finde die so sympathisch. Aber du merkst bei der Werbung, sie sagen Dinge, die einfach, die sagen sie, weil sie dafür Geld bekommen haben. Und das ist für mich irgendwie befremdlich. Ich weiß, dass der Klaas nicht dieses eine Ding kauft oder trinkt. Also genau, und das machen wir nicht, sondern wir versuchen irgendwie immer so möglichst eine neutrale Information über ein Produkt zu geben. Und wir haben aber letztens, glaube ich, zum ersten Mal eine Ausnahme gemacht, weil nämlich die Presse hat Werbung gebucht bei uns, also die Zeitung. Und die Presse lese ich einfach gerne. Ich war dort Praktikant, ich kenne dort viele Leute, ich schätze die einfach sehr. Und dann habe ich aber auch in der Werbung transparent gemacht, eigentlich mache ich das nicht, aber für die Presse Werbung zu machen ist irgendwie das Einfachste auf der Welt, weil cooler Journalismus und sollten viel mehr Leute lesen. Genau. Und dann, was wir auch machen, ist einfach immer erklären, wie arbeiten wir. Also wir haben zum Beispiel, jetzt sitzen wir da im Studio, wer auf YouTube schaut, sieht, wir haben da tolle Notizbücher von Paper Republic. Wir bekommen von Paper Republic Geld. Das erklären wir auch, wie wir diese Kooperation machen. Schreiben wir dann im Newsletter aus, erklären wir im Podcast. Dafür gibt es auch diese Community-Folgen. Und genau, und erklären irgendwie immer, wie das funktioniert. Und was wir auch machen, ist, wir legen alle Zahlen offen. Ich habe das gerade jetzt vor ein paar Tagen gemacht, wieder auf meiner privaten Homepage, wenn das interessiert. Den Link geben wir auch in die Beschreibung, a-satter.at/offenlegung. Da gibt es alle Umsätze, jede einzelne Firma, die Werbung gebucht hat, Kooperationen gebucht hat, aber auch, wo ich Vorträge, Workshops, Keynotes und so weiter gehalten habe. Und da ist auch einfach die Idee, man kann als Journalist, der auch Medienunternehmer ist, eigentlich nicht so arbeiten wie früher, dass man sagt, man hat nichts mit dem Geschäftsseite zu tun. Das heißt, der einzige Ausweg ist für mich radikale Transparenz. Jeder soll sehen, wer die Werbekunden sind. Und dann kann man am Ende des Tages selber entscheiden, glaube ich, was die Person sagt oder nicht. Also wir haben zum Beispiel das Klimaministerium, war vor 2 Jahren mal ein größerer Kunde. Und dann kann man sich ja anschauen, ob man glaubt, dass ich davon beeinflusst werde. Damals waren da die Grünen, haben das Ministerium geführt. Dann kann man sich ja anschauen, lobt der Andreas jetzt immer die Grünen oder kritisiert er sie, was er auch gerne macht. Und letztens war es eh interessant. Genau, also Flip ist so ein Kunde, glaube ich, seit dem ersten Jahr, also Financial Life Stiftung, die coole Sachen machen für Finanzbildung für Jugendliche und Kinder. Wieder Offenlegung, wir werden von denen bezahlt für 4-teilige Serie jedes Jahr. Ich finde die aber trotzdem einfach cool. Mhm. Und ich habe letztens mein Konto gewechselt. Also ich war bei der Bank 99 von der Post und war gar nicht happy und bin dann zu, weil mir das viele Menschen empfohlen haben, zu George von der Erste Bank. Genau, und dann habe ich drüber geschrieben und das ist wirklich so viel besser. Mhm. Also es ist so viel einfacher, auch mit meiner Steuerberaterin, so für kleine Firmen, George ist wirklich super. Und ich schreibe halt ständig ins Internet, also jetzt vor allem auf Blue Sky oder LinkedIn in letzter Zeit, was ich gerade mache, was mich interessiert, was ich cool finde, was ich probiert habe, was scheiße ist. Und dann haben halt Leute geschrieben, okay, du schreibst das halt, weil du von denen bezahlt wirst quasi. Ja? Und das kann dann jeder selber entscheiden. Das war, ist halt dann manchmal echt ein bisschen eine Situation, wo man sagt, ja, ehrlicherweise kann man jetzt schon denken. Und dann ist, glaube ich, auch sowas, ich glaube, jemand, der einen Podcast hört, wird nicht auf die Idee kommen, weil der kennt ja, wie wir arbeiten über viele Jahre. Und ich glaube, dass wir uns sehr viel Mühe geben, integer zu arbeiten. Ich glaube, ehrlicherweise, dass wir höhere Standards haben als quasi alle Qualitätsmedien in diesem Land. Also ich kenne die Medienbranche ja auch ganz gut und die machen Dinge, die wir nie machen würden. Genau, und jemand auf Social Media, der das vielleicht nicht so gut kennt, verstehe ich, dass dann der Eindruck entsteht und ja, damit muss man dann irgendwie auch leben.
Ja, ich finde, also Der Stefan hat mir auch im Gespräch erzählt, dass er sich am Anfang immer erwartet hat, wo er gehört hat, auf was für Art und Weise du die Werbung einsprichst. Und er hat eben gesagt, das war halt so null werblich, wie du selber sagst. Hat er sich erwartet, dass die Unternehmen ihn anrufen und sagen, das geht so nicht, wir müssen damit aufhören. So. Und er hat dann auch zu mir gesagt, er war wirklich überrascht, dass das einfach nie passiert ist und dass die auch dann wirklich verstanden haben, okay, na, dieses Zielpublikum, das erwartet sich das gar nicht, dass du jetzt da so übertrieben bist und es wird halt einfach nicht zu dir und zu diesem Format passen. Und das ist auch was, was eigentlich von Anfang an bis jetzt sich durchgezogen hat. Die zweite große Frage war dann nicht mehr nur, wie finanziert sich der Podcast, sondern was passiert auch, wenn er dann immer professioneller wird? Und da war eine weitere Person, die diesen Weg begleitet hat, der Max Urbitsch von DuMotion. Der hat nämlich den Schritt vom Wohnzimmer in ein Videopodcast-Studio uns da sehr begleitet. Und genau, da hören wir uns jetzt einmal kurz an, wie er das beschreibt.
Es war insofern anders, als dass der Andreas ja früher auch vorwiegend auch daheim aufgenommen hat und im Wohnzimmer aufgenommen hat und das natürlich auch psychologisch oder halt eine ganz andere Ebene zu den Gästen, glaube ich, birgt. Wenn jemand schon, wenn dich jemand in sein Zuhause lässt, in sein Wohnzimmer, das ist ja jetzt doch sehr privat auch, dann öffnest du dich halt, glaube ich, automatisch mehr, weil du sagst, hey, da bringt mir jemand so viel Vertrauen, der lädt mich zu sich nach Hause ins Wohnzimmer ein. Da erzähle ich vielleicht in einer ganz anderen Atmosphäre und viel persönlicher. Und das haben wir ja offen besprochen vorher. Und ich habe gesagt, dass das schon irgendwie ein Thema sein könnte. Und Andreas war sich auch nicht ganz sicher und hat irgendwie so gemeint, ja, mal schauen. Er glaubt schon, dass er das hinkriegt. Und es ist halt jetzt ein anderes Setting, das halt notwendig ist, um halt das Video zu produzieren. Und zwar in den ersten Aufnahmen haben wir kurz danach immer gesprochen, so, und wie war es, wie hast du dich gefühlt, fühlst du gut rein? Sagt er, ja, es geht ganz gut, es ist halt irgendwie eine Umstellung, aber es passt eigentlich. Und ich glaube, je mehr Folgen dann in ein Studio gemacht wurden, also er nimmt es ja nach wie vor in ein Studio auf, glaube ich, ist halt das jetzt sein neues Wohnzimmer sozusagen. Und ich glaube, er hat sich ja bis zuletzt immer bei uns sehr, sehr wohl gefühlt und hat gesagt, das ist eine angenehme Atmosphäre und eben, dass er sich wohl fühlt. Und wenn er sich wohlfühlt, dann spürt der Gast ja das auch. Und dann entsteht nicht nur ein Interview mit einer Frage nach der anderen Frage, was ja nicht interessant anzuhören wäre, sondern es entsteht einfach ein schönes, harmonisches Gespräch, wo beide von sich erzählen und ein Gespräch, das sehr dynamisch ist, weil Andreas macht das ja immer sehr viele Notizen vorher und hätte eigentlich einen schon fertigen, ich will nicht sagen einen Fragenkatalog, aber irgendwie so ein Konzept für das Gespräch. Und er hat dann oft nachher gesagt, ihr wollt eigentlich... Ich hätte was ganz anderes vorbereitet gehabt, aber das Gespräch ist so gut in eine andere Richtung gegangen. Und das ist aber das, was es dann so anhörenswert macht, finde ich.
Voll. Ich werde gerade ganz sentimental, weil wir nehmen ja leider nicht mehr beim Max auf. Genau, und das hat auch viel ausgemacht dort. Der Max ist einfach ein extrem leibender Typ und dort die Atmosphäre im Büro, also das Studio rechts und links war die Büroräumlichkeiten von DuMotion und alle Leute dort waren halt irgendwie quasi so wie wir, einfach alle nett und offen. Und der Alex Kohmann, der die Kamera gemacht hat und den Schnitt damals, war einfach auch oder ist noch immer ein sehr leibender Abi. Und genau, und das haben, glaube ich, auch die Gäste gespürt, dass man da sich wohlfühlen kann. Und das ist auch ganz wichtig. Und auch jetzt sind wir bei Sissi Grant, ich glaube seit einem Jahr, ich weiß es gar nicht mehr genau, ja. Und es ist auch so, jetzt sitzt der Andreas Fischer draußen, er kann nicht mitreden, aber das ist auch so ein unglaublich netter, sympathischer Mensch, der mir auch einfach persönlich sehr, sehr sympathisch ist, so genau wie du. Mhm. Also wir haben ja auch schon lange gemeinsam gearbeitet und ich glaube, dass auch mit Auf und Abs, wie alle Dinge, die halt länger andauern. Und ich glaube, man kann das, oder ich kann das nur mit Leuten, die ich einfach mag, also mit denen auch so persönlich gut vibe. Und das ist jetzt auch so im Studio. Und was wollte ich noch sagen? Genau, also was sich schon geändert hat durch diese Studios, dass ich viel mehr drauf schaue, dass ich mit jedem Gast vorher persönlich telefoniere. Weil sonst ist es oft so, man schreibt per E-Mail, die Person kommt und früher war es so, man kommt ins Wohnzimmer und dann hat man gleich irgendwie diese persönliche Atmosphäre. Jetzt aber, wenn man in ein professionelles Studio kommt, da stehen Kameras und es ist ein bisschen anonymer, ist es doch nicht mein Wohnzimmer, dann ist das ein bisschen so, quasi wie das halt bei professionellen Medien ist, man kommt und man geht und es ist... Man macht seinen Job und fertig. Und das soll ja Klein in die Welt auf keinen Fall sein. Und darum rede ich immer davor länger am Telefon mit den Gästen, erzähle ihnen ein bisschen über mich und was ich da mache und was mir wichtig ist. Und dann kommen die schon mit einem Mindset her, das dann irgendwie auch wieder passt. Und was mir auch ganz wichtig ist, in dem Raum, in dem wir jetzt sitzen, wir sehen nur uns und man vergisst eigentlich, dass da gerade gefilmt wird und dass da mitgeschnitten wird live. Das ist passiert in einem anderen Raum, das war früher auch so. Also da stehen nur Kameras und man vergisst die eigentlich. Ja, und ich glaube, geht dir auch so. Beim Anfang warst du ja auch immer sehr nervös, wie wir da aufgenommen haben. Aber ich glaube, oder wie es jetzt ist, man vergisst eigentlich, dass man gerade filmt.
Es sind so die ersten 1-2 Minuten, wo es einem noch so bewusst ist und dann ist man sowieso so im Gespräch drinnen. Aber was ich auch noch dazu sagen wollte, was etwas ist, wo wir versuchen, dass die Gäste sich wohlfühlen, ist, du schickst ihnen, glaube ich, ja immer noch, bevor sie kommen, auch so, oder zumindest war das so beim letzten Studio, wo sie klingeln müssen, in welchem Stock, genau Fotos. Ich finde, das ist so nett, weil viele sind einfach unglaublich nervös, vor allem Leute, die jetzt nicht regelmäßig vor der Kamera oder vor dem Mikro sitzen. Und da hilft dann auch so was Kleines, so eine Kleinigkeit, einfach damit man bisschen entspannter den Weg daher findet.
Voll. Noch Anekdote zum Max. Also der Max hat irgendwie sehr professionelle Videoproduktionsfirma. Die machen viele Live-Übertragungen auf den ORF von Fußball, Volleyball und Co. Und mir passiert das ja auch ständig, aber es ist irgendwie schön zu sehen, dass auch so Menschen nur mit Wasser kochen, weil der Max hat mich vor ein paar Wochen angerufen, ein bisschen geplaudert, er ist Vater geworden, wir haben uns immer auch so persönlich gut verstanden. Und dann hat er auch gesagt so, hey, übrigens, muss er mit dir reden, weil ich habe eine Rechnung vergessen. Also das ganze Jahr 2025 hat er mal keine Rechnung gestellt. Und jetzt ein Jahr später, ich müsste noch quasi, ich glaube, das waren 13.000 Euro abrechnen. Das war ein kleiner Schock war für mich. Und jetzt muss man 13.000 Euro finden. Aber ich fand es sehr sympathisch. Es passiert mir auch immer wieder, dass ich Rechnungen oft ein Jahr lang nicht stelle oder was vergesse. Und ich glaube, der Max tickt das ja ähnlich. Der ist auch gern Unternehmer, der findet das auch cool, aber der will eigentlich so. In Summe will er coole Videos machen, also wer mit ihm über Videos spricht, das ist so inspirierend, weil er so dafür brennt. Und die Firma braucht es halt, damit man das machen kann. Aber eigentlich, also man ist dann nicht die beste Person, die im Rechnungen schreiben oder in Buchhaltung machen, sondern ist die beste Person im Video machen. Ich glaube, das ist auch bei Klein in die Welt so. Mhm. Ja.
Das ist auch das, was wahrscheinlich dann zählt. Mhm. Weil das gerade so gut dazu passt, weil du gesagt hast, der Max redet sehr inspirierend. Ich habe noch einen weiteren Clip vorbereitet, den ich einfach, das war so eine witzige Anekdote, die er erzählt hat, wo der Markus Reisner zu Gast war. Aha. Hören wir uns das noch schnell an.
Ja, er ist ja ein bekannter Analyst und das war in der Zeit, wo der Ukraine-Krieg halt nicht gleich losgegangen ist, aber es war so ein halbes Jahr später, wo man halt, wo er noch immer sehr, sehr stark in den Medien war. Und der Andreas hatte an dem Tag mehrere Aufnahmen und der, wie es für einen Bundesheerler halt gehört, war der halt überpünktlich und eher zu früh als zu spät. Und die Aufnahme lief dann noch drüben im Studio. Und ich habe mittlerweile dann mit Herrn Reisner halt zusammengesetzt und war ein ganz lieber Typ und wir haben dann gesprochen. Und der geht halt, der ist halt so in diesem Element, dass der halt sofort in medias res geht und mir schon fast einen ganzen Podcast bei einem Café aufgesagt hat, was hochinteressant war, aber der analysiert halt und eben nur ein paar Fragen gestellt und der hat sofort losgeredet. Und dann haben wir eigentlich eine halbe Stunde dann gesprochen und dann kommt Andreas rein und der Herr Reisner sagt nur so, ja, ich habe jetzt eigentlich eh schon alles erzählt, was ich zum Erzählen habe, aber jetzt muss ich das nochmal erzählen, oder? Ich habe gesagt, es tut mir leid, ich wollte jetzt nicht so das Futter oder die ganze Munition da, um in dem Jargon zu bleiben, verbrauchen, weil ihr müsstet jetzt noch aufnehmen. Ja. Naja, dann erzähle ich es halt nochmal. Und es ist dann eben auch ein sehr erfolgreicher Podcast geworden, obwohl das oft so ist, dass man ja versucht, mit einem Podcast-Gast, also so weiß ich das halt zumindest von den Podcast-Hosts, die bei uns halt zu Gast sind, die versuchen vorher nicht zu viel über das Thema selbst zu sprechen, weil es halt immer beim ersten Mal erzählen, glaube ich, am besten rüberkommt. Und wenn man dann sagt, naja, jetzt setzen wir uns vor die Kamera und nehmen das nochmal auf, das zweite Mal kommt es oft nicht mehr so authentisch rüber wie das erste Mal. Weil halt, ich glaube, man weiß ja auch, wenn man das dann erzählt, der hat mir eh schon zugehört vor 20 Minuten, dem habe ich das jetzt eh erzählt, jetzt brauche ich nicht mehr so ins Detail gehen. Aber dabei war es genau halt dieses Detail, das irgendwie sehr, sehr gut zuzuhören ist oder sehr, sehr spannend macht. Ja. Beim ersten Mal und beim zweiten.
Komplett, ja. Also ich versuche immer den Leuten, also wenn die Leute beginnen über das Thema zu reden, sage ich immer, stopp. Das reden wir jetzt im Mikrofon. Also wenn sie schon so einen Drang haben, jetzt schon anzufangen, dann immer sofort vors Mikro sitzen und loslegen und sonst Smalltalk über irgendwas anderes führen, damit man ein bisschen reinkommt ins Gespräch, aber nicht über das Thema reden. Ja. Hast du das eigentlich, ich bin mir nicht mehr sicher, wir haben ja mal drüber geredet, dass du die Gespräche führst jetzt da mit Freunden von mir. Mhm. Weil da wäre auch immer mein Rat, also viele Menschen, wenn man ihnen sagt, nehmt was auf, dann überlegen sie sich das, was sie sagen und dann klingt das so, also es hätte man einen ziemlich langen Stock im Arsch. Und haben wir darüber geredet, dass die Menschen am besten quasi spontan aus dem Bauch heraus, wie hast du das gemacht mit ihnen? Weil das ist ja super.
Ist super, ja, bist zufrieden
voll.
Mit mir.
Ja, voll.
Ja, ich habe denen auch nicht irgendwelche Fragen davor. Ich glaube, viele haben überhaupt nicht gewusst, was sie erwartet. Die waren auch ein bisschen so, jetzt sag mal, was hast du denn jetzt vor mit mir? Mhm. Und eigentlich die meisten haben gesagt, so, ich habe mich jetzt überhaupt nicht vorbereitet. Hoffentlich ist es in Ordnung, was ich jetzt sage. Und was, also ja, viele sind ja dann auch nicht so oft vor der Kamera oder vor dem Mikro und haben sich dann natürlich, aber nein, also wir haben das ganz entspannt gemacht und immer gesagt so, sie brauchen sich überhaupt keine Gedanken machen, sie kennen mir alle, sie wissen, sie können mir vertrauen, wenn irgendwas da in dem Interview drin ist, was sie gerne rausschneiden wollen, dann mache ich das natürlich, also ich hoffe, ihr seid alle happy mit den, mit den Ausschnitten, die ich ausgesucht habe. Genau, und es war eigentlich immer relativ entspannt. Also mit der Johanna habe ich mich im Bar getroffen, wir haben uns davor einen Kaffee geholt, haben total eine feine Zeit gehabt und haben uns dann auch irgendwie noch voll verquatscht. Und mit manchen habe ich dann auch über Zoom gemacht. Beim Stefan war ich im Podcaststudio, das war auch richtig cool. Genau, und beim Max war ich auch im Studio zu Besuch und wir haben das eigentlich sehr angenehm gemacht und ohne jetzt irgendwie so Interviewfragen vorzubereiten, weil ich bin auch der Meinung, dass es dann, die guten Geschichten kommen da nicht raus. Und manchmal war ich ein bisschen so, wieso habe ich jetzt schon das Mikro abgedreht? Weil oft war es dann, danach fällt ihnen noch so viel ein, dann waren sie noch so, ja, und die Geschichte noch, und die Geschichte noch. Genau, aber ich kann ja nicht nur 2 Stunden irgendwie Material herzeigen, deswegen habe ich irgendwo auch aufhören müssen. Vielleicht, weil wir da gerade drüber reden, will ich mich bei den Personen noch kurz bedanken für ihre Zeit. Und das war irgendwie echt für mich auch total cool, so auf den Spuren von Erklär mir die Welt unterwegs zu sein, weil ich bin ja nicht von Anfang an dabei, also schon sehr lange. Aber genau, also danke nochmal an Anna, Florian, Johanna, Stefan und Max. Es war richtig, richtig cool mit euch.
So könnte man die Folge eigentlich nennen, auf den Spuren von der kleinen Welt, oder?
Finde ich gut.
Ja.
Andreas, wenn du jetzt auf die 400 Folgen zurückschaust, was geht dir da so durch den Kopf?
Also Gott, bin ich sehr emotionalisiert, weil es ist irgendwie so cool, ein Projekt zu machen, diese Arbeit zu machen, aber das Coolste sind eigentlich so die Menschen, denen man begegnet im Laufe der Zeit. Das klingt immer billig, aber es ist einfach so. Und das ist wirklich mit Abstand das Coolste, so viele Menschen kennengelernt zu haben. Und ja, so viele Bekanntschaften geschlossen zu haben. Und ich liebe das eigentlich, weil ich brenne für meine Arbeit, ohne auszubrennen. Habe ich auch gelernt oder lernen müssen. Und ich liebe es, diese Leute, die ich da treffe, dass die dann irgendwie im Leben bleiben. Und der Max ist, glaube ich, so ein perfektes Beispiel. Weil jetzt, ich ziehe jetzt um in 3-4 Wochen und ich richte mir zu Hause so ein cooles Videostudio ein. Also nur für mich, um Online-Aufnahmen irgendwie in guter Qualität zu machen und damit ich selber auch mal ein bisschen mich aufnehmen kann und irgendwie was auf YouTube stellen kann oder auf TikTok oder wo auch immer. Und der Max hat mir beim ganzen Setup geholfen. Bestell diese Kamera, bestell dieses Licht, das machst du so. Und wenn wir dann die Schlüssel haben für die Wohnung, dann kommt er vorbei und zeigt mir das alles, wie gehe ich mit dem Equipment um. Und das macht er alles einfach, weil man sich gegenseitig hilft. Und das ist generell cool in dieser Podcaster-Bubble oder generell bei so Content-Creatern, dass eigentlich alle Leute, die ich kenne, so hilfsbereit sind und sich gegenseitig helfen und überhaupt keine Ellbogenmentalität, sondern irgendwie alle wollen was Cooles machen und man hilft sich dabei und das ist ja einfach nur wunderschön.
Es sind ja auch sogar manche Podcast-Gäste dann Freunde von dir geworden, ja, oder? Voll, also voll, einer war auf deiner Geburtstagsfeier.
Wer?
Der Martin, oder?
Ah, der Martin, genau. Martin Zingel, der genau von Wien nach Istanbul zu Fuß gegangen ist, genau.
Und da war ich so, also wir sind bei dir im Wohnzimmer gesessen und dann spaziert er rein und ich war so, oh, da kommt man so bekannt vor. Ich war ja bei den Aufnahmen, ich bin meistens bei den Aufnahmen nicht dabei. Und da habe ich gedacht, woher kenne ich den jetzt? Mhm. Woher kenne ich den jetzt? Ah, da war ja Podcast-Gast.
Voll.
Ja. Und auch noch weitere Personen. Ich glaube, du ziehst sogar in eine Wohnung ein, von einer Freundin, die du über den Podcast kennengelernt hast.
Ja, voll. Das ist echt absurd. Genau, ja, ja, voll. Und eine andere, die Kathi, Katharina Henze, ist eine meiner besten Freundinnen geworden durch den Podcast. Und auch so sonst so viele liebe Menschen kennengelernt, mit denen man in Kontakt bleibt. Voll, ja. Drum sage ich oft Menschen, wenn sie, es ist wirklich easy, einen Podcast zu machen. Also, das anzufangen ist wirklich nicht schwer. Und wenn man irgendwie was möchte im Leben, wenn man sich neu entwickeln möchte, wenn man irgendwas Neues probieren möchte, macht's einen Podcast, ladet's Leute ein, redet's mit denen. Natürlich muss es nicht so professionell sein, aber einfach mit Menschen vor dem Mikro zu reden, führt echt zu richtig coolen Begegnungen. Mhm. Ja. Es gibt so viele Podcasts, ich glaube, es sollte noch viel mehr geben, weil es einfach eine Riesenfreude ist, das zu machen. Und das ist dann auch wurscht, ob das irgendjemand hört, weil das Gespräch selber ja eigentlich der Lohn ist.
Voll. Und ich glaube, dass man auch aus diesen ganzen Gesprächen so extrem wachsen kann. Und es ist ja irgendwie cool, wenn man so Aufzeichnungen von sich hat, wie man vor 7 Jahren irgendwie auf eine gewisse Sache draufgeschaut hat und dann zu überlegen, ah, wie denke ich jetzt über das Thema nach? Also es ist wie so...
Voll.
Ein Archiv eigentlich. Mhm. Ja. Wenn jetzt so zurückschaust, was sind jetzt deine Top 3 Folgen?
Genau, das war eine Kategorie, die ich da wieder 2 Minuten vor Aufnahme gesagt habe, dass ich die gern machen würde. Ich habe es dann auch jetzt kurz durchgeschaut. Du machst es dann spontan, haben wir gesagt. Bei mir, ich habe es mir jetzt aufgeschrieben und ich habe mir 3 Folgen rausgesucht. Eine ist 278 über Kapitalismus mit Jürgen Kocker. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich da in Berlin war, in seinem Wohnzimmer, in einem wunderschönen Haus mit Garten. Und die Folge habe ich ausgewählt, weil erstens ist er Spitzenwissenschaftler, Historiker, und die Begegnung mit ihm war so nett. Also er ist schon in Pension und das liebe ich oft, mit Menschen in Pension zu reden, die sind viel entspannter als wir Erwerbstätige. Und ich war so stolz darauf, weil ich habe das Gefühl, ganz viele Menschen verstehen unter Kapitalismus was sehr Enges oder was sehr, haben einen sehr beschränkten Blick darauf, was Kapitalismus eigentlich ist. Und da bin ich so stolz darauf, dass das so ein Thema ist, wo viele schon so vorgefertigte Meinung haben, wo ich das Gefühl habe, das ist richtig, richtig gut gelungen und da können ganz viele Menschen was lernen. Also die Kapitalismusfolge war für mich ein totales Highlight. Dann eine Folge, wo ich glaube ich sogar geweint habe, ich bin mir nicht mehr sicher, mit Sarah Benz, einer Trauerrednerin, 235, also erklär mir, wie ich mein Begräbnis plane. Ich liebe das ja, über den Tod nachzudenken, bevor man stirbt oder bevor man krank ist, weil es hilft sehr dabei, sich im eigenen Leben, während man noch gesund ist, zu orientieren, dass man die Dinge macht, die einem eigentlich wirklich wichtig sind, weil, Newsflash, wir werden alle sterben. Es kommt da keiner lebend raus. Und das Gespräch mit Sarah war auch, das war online. Und normalerweise ist online viel schwieriger, so einen coolen Vibe herzustellen. Aber die Sarah würde ich auch sehr gerne mal in echt treffen. Also es war eine richtig coole Gesprächsatmosphäre und ein Gespräch, das mich sehr geprägt hat. Auch für mein Leben. Und dann muss dazu der Alltime Classic, Folge 47, erklär mir Obdachlosigkeit, habe ich, glaube ich, meistens als meine Lieblingsfolge erwähnt. Mit Robert Tata, die Folge ist sehr, sehr lange aus, aber ist, glaube ich, noch immer aktuell. Könnte man mal wieder als Wiederholung ausspielen, vielleicht in der Sommerpause, im August, ja. Genau, hat mich einfach extrem berührt, diese Begegnung mit Robert. Ich finde die Folge, also hat mich auch sehr verändert, wie ich selber auf obdachlose Personen blicke oder wie ich auf so Schicksalsschläge im Leben blicke. Ist mir viel näher geworden, wie das passieren kann, also dass das wirklich jedem passieren kann, dass man da auf der Straße landet oder im Park oder wo auch immer. Genau, das sind so meine drei Highlights bei dir.
Also die letzte Folge ist, also Erklär mir Obdachlosigkeit ist auch eine meiner Lieblingsfolgen, eh schon seit ewig. Immer wenn mir jemand fragt, welche Folge soll ich als erstes hören, sage ich meistens diese Folge, weil ich finde das ja einfach, ja, einem einen Einblick gibt in eine ganz andere Lebensrealität und dass es so viel Verständnis herstellt. Und genau, und dazu passend die Folge Erklär mir deine Drogensucht, glaube ich, hat die Folge geheißen, mit Nina, wo ich auch unglaublich viel gelernt habe. Ich weiß leider die Nummer nicht, aber du kannst gerne parallel nachschauen. Jetzt, ja. Und da ist für mich auch, also die Geschichte dazu, wir haben dann auch damals mit HörerInnen gemeinsam, sind wir mit Nina, die arbeitet bei Shades Tours, das ist so eine Organisation in Wien, die quasi andere Führungen durch die Stadt gibt und die ist mit uns und mit einer Gruppe von HörerInnen durch Wien spaziert und hat uns ganz viel über Institutionen, wo man hingehen kann, wenn man drogensüchtig ist, erzählt und aber auch ihr Geschichte uns nochmal entlang des Weges quasi näher gebracht. Und deswegen hat sich das bei mir auch so extrem eingebrannt. Und
ich sage kurz die Nummer dazu, ja. Folge 210. Und ein kurzer Exkurs. Ich kann mich noch erinnern, damals habe ich, glaube ich, relativ spontan dir gesagt, ich kann nicht dabei sein. Damals war ich an Depressionen erkrankt. Und da ist es halt manchmal so, dass man dann nicht die Energie hat, jetzt mit 15 Menschen durch die Stadt zu laufen. Und ich kann mich noch erinnern, das war deine erste Phase bei Erklär mir die Welt. Und du hast es dann einfach alleine geschupft. Und ich weiß noch ganz genau, wie stolz ich war und wie froh, dass ich mich so gut auf dich verlassen kann. Mhm. Also, dass du so viel Eigeninitiative hast und das dann einfach, okay, jetzt gehe ich mit einer Gruppe an Menschen, machen wir das jetzt einfach, stellvertretend für den Andreas. Ja, und bin ich bis heute sehr, sehr dankbar, wie oft das schon war und ja, wie cool du das machst.
Danke. Hm. Eine weitere Folge, die mich sehr inspiriert hat, oder ich weiß nicht, ich finde irgendwie oft diese Tierfolgen auch so cool. Ich finde, es sollte wieder mehr Tierfolgen geben. Mhm. Ich weiß gar nicht, welche ich jetzt nennen soll, aber egal, ob es jetzt die Folge mit über die Intelligenz der Schweine ist oder die Bienenfolge oder die über den Luchs, wo ich auch so viel gelernt habe. Das finde ich so cool und es tut auch manchmal gut, solche Folgen zu hören. Genau.
Welches Tier sollen wir als nächstes machen?
Jetzt war ja gerade über die Kommunikation von Elefanten. Mhm. Das war auch cool. Aber welches Tier sollen wir als
Hunde?
Nächstes? Hunde? Hunde sind ja voll. Ja, wir können ja nur. Wir brauchen eine Hundefolge. Ja, Katzen haben wir ja auch schon. Ja, voll. Na, das wäre cool. Mhm. Weil die Folge ja nicht nur ein Rückblick sein soll, finde ich, können wir schon ein paar Sachen erzählen, die so bei uns in der Pipeline stecken. Vielleicht magst du mal erzählen, welche Folgen uns demnächst erwarten im Podcast.
Voll. Also es gibt jetzt endlich eine Tunnelfolge, von der haben wir schon öfter geredet. Es war HörerInnenwunsch von der Lisa auf Instagram. Jetzt endlich gemacht und das war ein absurdes Gespräch, weil Es ist irgendwie so philosophisch oder fast spirituell geworden, weil der Gast Konrad Bergmeister ist Tunnelbauer, Straßenbauer, aber auch Uniprofessor, Philosoph, hat, glaube ich, auch Kunstgeschichte studiert. Also ein Orga-Typ mit einem Orgenauftreten, also der hat mich so geflasht. Das war so eine coole Begegnung. Also richtig, also man lernt nicht nur, wie man Tunnel baut, wo, was man dann mit dem Zeug macht, dass man, also mit dem ganzen Gestein, das man rausbringt, sondern es ist auch so eine philosophische Folge über Bauwerke und den Menschen. Also es ist richtig, richtig geil geworden. Dann war vor kurzem der Marc Louis da, ein Demograf. Und da ging es darum, warum, ich glaube die Folge heißt, warum Männer im Kloster länger leben. Also um Lebenserwartung, wie unsere Verhalten im Laufe des Lebens oder unsere Gene, unsere entscheiden, wie alt wir werden oder ob wir gesund alt werden.
Side Fact, die Folge ist schon erschienen.
Genau. Ja, ja. Genau, und jetzt, Fun Fact, ja. Also der Marc, ich habe am Ende so ein paar Dinge, also früher habe ich immer gesagt, drei Bücher, die zum Thema passen, empfehlen bitte. Und jetzt sage ich immer drei Bücher, die deine Liebsten sind oder die dich geprägt haben. Mhm. Weil dann erfährt man oft ein bisschen was anderes über die Leute. Mhm. Und der Marc hat Bücher empfohlen, die ganz anders sind als das, was er sonst macht. Also zum Beispiel so vom Cal Newport, das ist so ein Informatiker. Das sind Bücher, die ich auch liebe, wo es um Selbstorganisation geht und wie man in diesem ganzen digitalen Wahnsinn irgendwie den Fokus und die Achtsamkeit im Leben behält. Genau, und da bin ich dann drauf gekommen, wir haben so viel gemeinsam, also diese Faszination für Selbstorganisation, wie man irgendwie, er als Wissenschaftler, ich als Journalist, wie man sich organisiert, wie man Tage, Wochen, Monate, Jahre plant. Genau, und wir haben dann gesagt, wir setzen uns nochmal zusammen, ich lese nochmal ein paar Bücher dazu und dann setzen wir uns zusammen und machen eine Folge, wo wir nur über das reden, so ein bisschen eine nerdige Folge. Vielleicht nehmen wir auch noch jemanden Dritten dazu, wo ich mal gedacht habe, vielleicht jemanden, der in einem Angestelltenjob arbeitet, weil sonst ist es nur für Menschen, die halt irgendwie so frei, selbstständig arbeiten. Mal schauen. Genau. Aber freue ich mich schon sehr aufs Ausnerden. Genau, dann gibt es eine Folge über Erdogan, wie der die Türkei geprägt hat. Ich möchte eine Folge über Putin machen. Bin mir noch nicht sicher, wer der Gast ist. Der Wolfgang Müller, der Historiker, der die meistgehörte Erklärung in die Weltfolge gemacht hat über russische Geschichte. Vielleicht mache ich es mit ihm, bin gerade im Austausch mit ihm darüber. Und ich möchte auch eine Folge über 9/11 machen. Das ist heuer 25-jährige Jubiläum der Anschläge auf die Twin Tower in den USA. Und ich würde gerne eine Folge machen, so was ist eigentlich seither passiert? Also wie hat dieses Ereignis uns und unsere Welt geprägt. Genau, das sind ein paar Folgen, die kommen werden.
Shoutout an Nina Mohimi, die die auf diese Idee gebracht hat.
Stimmt, Nina, ja, voll, genau. Ja.
Genau, da wollen wir nämlich einen Kaffee trinken mit ihr. Genau. Ich würde auch noch gern zwei Sachen erzählen, auf die ich mich sehr freue. Mhm. Und zwar fahren wir im September mit einer Gruppe von HörerInnen, die noch nicht feststellt, also alle unbedingt den Newsletter abonnieren, dann könnt ihr Teil davon sein, unter erklärmir.at/news zur Zotter-Schokoladenfabrik in die Steiermark. Und da wird uns dann die Julia Zotter eine Führung geben und uns ganz viel über die Herstellung von Schokolade erzählen. Wir dürfen auch Schokolade verkosten. Und im Anschluss gibt es eine Live-Podcast-Aufnahme vor Publikum vor Ort, wo wir uns schon echt sehr drauf freuen. Alles Weitere da steht dann im Newsletter. Und ich bin auch noch dabei, auf das freue ich mich auch extrem, eine Führung im AKW Zwentendorf für Erklär mir die WelthörerInnen zu organisieren. Wer sich damit auseinandersetzt, weiß, dass die Führungen immer Monate im Vorhinein ausgebucht sind. Deswegen freue ich mich voll, wenn wir das zustande bringen. Und wir werden dort auch eine Live-Podcast-Aufnahme machen, über Erklär mir Atomkraft. Ich glaube, es gibt keinen besseren Ort, um diese Folge irgendwo aufzunehmen. Und da sind sonst auch immer Filmteams und so. Also ich finde es richtig cool, dass wir da eventuell dann bald eine Folge aufnehmen dürfen.
Gar nicht nur eventuell, ist ja schon fix, oder?
Es ist schon fix, genau. Aber ich bin schon noch so ein bisschen am Hin- und Herschreiben und so am Planen. Voll. Ja, also nochmal, wer bei solchen Dingen dabei sein will, abonniert sehr gerne unseren Newsletter unter erklärmir.at/news.
Noch ein Event, auf das ich mich auch sehr freue, ist, dass wir eingeladen sind bei unserem Partner Paper Republic. Ist ja das offizielle Ledernotizbuch zu Erklär mir die Welt und die haben eine super coole, wie nennt man das? Super coolen Laden im ersten Bezirk.
Genau, es ist eigentlich, sie verkaufen dort ihre Ledernotizbücher, aber gleichzeitig ist es auch irgendwie ein Community-Space, wo ganz hinten ein großer Tisch steht mit vielen Stühlen und da kann man einfach so Zeit verbringen und genau, da sind wir auch sehr gern. Und da dürfen wir dann auch eine Live-Podcast-Aufnahme aufnehmen. Dieser Ort ist unglaublich schön. Also ich freue mich schon in erster Linie, dort was aufzunehmen, weil das ästhetisch so schön ist dort und weil man sich da also wohlfühlt. Aber da steht Gast und Termin noch nicht fest. Das heißt, da müssen wir uns noch drum kümmern.
Genau. Und die sind auch mit Inspiration Paper Republic, weil bei denen alles so schön ist, dass wir selber gerade in einem Prozess stecken. Also wir beschäftigen uns viel, wir trinken gerade viele Cafés mit Menschen, wo wir drüber reden, wie wollen wir Erklär mir die Welt nach außen darstellen. Wir haben den Flo und sein Logo schon erwähnt, das werden wir schleifen und irgendwie gibt es ein cooles neues Logo und der ganze Außenauftritt soll irgendwie ein bisschen einheitlicher sein und schöner und werden wir jetzt auch viel mehr visuellen Content machen. Wir wollen mehr Kurzvideos machen, auch für Instagram und TikTok und Co. Genau, da sind wir auch mit inspiriert von Paper Republic, weil die so, weil die das so gut machen. Ja.
Voll. Was du auch noch erzählen wolltest, ist dein HörerInnen-Treffen in Graz.
Genau, ich war ja jetzt ein halbes Jahr in Graz und habe dort auch eine Podcast-Folge aufgenommen. Das war mir auch ganz wichtig, dort auch quasi in einem Studio mal fremd zu gehen und eine eigene Podcast-Folge in Graz aufzunehmen mit dem Klaus Zeiringer über Fußball. Läuft ja gerade die WM. Die kommt am Donnerstag, Folge 401, und da war mir ganz wichtig, eine Folge zu machen, nicht nur für Fußballfans wie mich, sondern dass es auch Menschen wie dich interessiert, so quasi, wie hat der Fußball unsere moderne Gesellschaft geprägt, was hat der, also auch so Spiegel für viele Dinge, die in der Gesellschaft passieren. Ist extrem interessant, wo ist der Fußball entstanden, wie ist er dann nach Indien und Afrika gekommen, wie hängt das mit Kolonialismus und Imperialismus zusammen und noch ganz viele andere Dinge. So, also ich liebe es gerade, ich lese das Buch gerade noch fertig und da sind so viele tolle Aspekte drin. Genau. Und in Graz wird es auch ein Hörerinnen-Treffen geben. Wir haben ja schon, also wer Bock hat, erklärmir.at/Graz, kann man sich anmelden. Und es ist sich jetzt nicht ausgegangen in dieser Zeit. Ich bin noch eine Woche in Graz und habe versucht, meinen Kalender zu jonglieren. Er ist sich aber jetzt nicht ausgegangen. Aber wir kommen einfach in den nächsten Monaten nach Graz und holen das nach. Vielleicht setzen wir uns da mal in den Stadtpark, machen wir irgendwie ein cooles Picknick oder so. Und machen wir ein nettes HörerInnen-Treffen in Graz, genau.
Zum Schluss wollten wir nur ein paar Tipps geben. Wir haben das in den letzten Community-Updates auch gemacht, beziehungsweise der Andreas sagt dann immer so kurz vor der Folge, Valentina, machen wir zum Schluss noch, geben wir noch ein paar persönliche Tipps, weil das ist immer cool. Das heißt, ich muss jetzt nur kurz überlegen, was ich sage und du kannst schon mal anfangen.
Passt. Mein erster Tipp ist, sich mal mit Claude Code zu spielen. Also ich mache gerade so einen 3-stündigen YouTube-Kurs von Anikat Panivani, okay, mir schlecht vorbereitet, leider peinlich ausgesprochen. Also richtig cooler Ökonom, der viel dazu macht, wie man KI-Agenten nutzt für Forschung und Wissensarbeit. Ich habe Ökonomie studiert, mich interessiert das sehr und habe mich gestern am Abend gespielt damit. Gestern war sowieso aber jeder Tag. Ich bin um 17 Uhr eingeschlafen für 2 Stunden bis 19 Uhr und dafür war ich dann sehr lange auf und habe mich mit Claude Code gespielt und habe dann so in, glaube ich, 3 Minuten eine Homepage gemacht, eine neue für mich.
Das ist verrückt,
ja. Das ist so verrückt und das arbeitet dann auf deinem lokalen Rechner und legt dann die KI-Dateien an, die dann auf deinem Mac sind. Das ist alles irgendwie sehr, sehr cool und sehr, sehr spooky. Genau, und Ich habe mich vor einem Monat auch schon mal ein bisschen gespielt, habe so ein kleines Computerspiel damit gemacht. Ich kann überhaupt nicht programmieren. Also ich habe vor 100 Jahren mal ein bisschen HTML gelernt. Also ich habe keine Ahnung von Programmieren und das braucht man nicht, weil man muss nur reden. Und das ist so eine arge Revolution, die da gerade passiert. Und darum würde ich empfehlen, schaut euch mal diesen Kurs an. Also mir persönlich, ich glaube, wir können sehr viele coole Dinge damit machen. Früher habe ich für die Homepage von Erklär mir die Welt, aber auch für meine private Homepage, das hat mich ein paar tausend Euro gekostet. Das kann ich jetzt einfach selber machen, was cool ist. Und ich glaube, es fallen mir noch so viele coole Dinge ein, die man sich jetzt programmieren kann. Und ich glaube, also einerseits ist es cool, wenn wir coole Sachen machen können, aber andererseits versuche ich ein bisschen am Ball zu bleiben, was da passiert, weil es ist so krass. Genau, also mit Claude Code sich ein bisschen spielen ist echt quasi gerade mein heißer Tipp und macht auch richtig viel Spaß. Ja.
Voll, ich bin da auch voll dahinter. Also muss man unbedingt diesen Workshop anschauen. Ich finde es einfach so extrem, also was da passiert und wenn man das so beobachtet und immer wenn wieder ein neues Modell irgendwie rauskommt und dann, mein Freund hat ja Informatik studiert und der kommt dann immer in mein Zimmer und ist so, du kannst dir nicht vorstellen, was das neue Modell wieder kann. Genau, und deswegen finde ich das auch echt sehr spannend, das zu beobachten und sich auch, also relativ am Anfang gleich damit spielen, weil dann hat man auch nicht diese Angst, die man vielleicht entwickelt, wenn dann irgendwie ein Jahr umgegangen ist und man das irgendwie nie ausprobiert hat. Ich habe ganz einen anderen Tipp. Und zwar, jetzt ist ja wieder so schönes Wetter in Wien und ich habe die ersten Jahre, wo ich in Wien gewohnt habe, immer, ich war sehr ängstlich, was Radfahren betrifft und habe mir das lange nicht traut. Ich bin Tirol gewohnt, da muss man nicht so viel Angst haben, wenn man mit dem Radl fährt, da fährt man einfach die Straßen. Aber so mit Straßenbahnen und so weiter ist es schon teilweise ein bisschen herausfordernd, finde ich. Und ich habe dann vor einem Jahr die App Bike Citizens entdeckt, die für mich einfach so alles geändert hat. Ich habe jetzt so fürs Rad so eine Handyhalterung und bei dieser App kann man dann quasi die Adresse eingeben, wo man hinfahren will und dann kann man da verschiedene Modi auswählen. Also langsam, mittel oder schnell, glaube ich. Und ich wähle dann immer den langsamen Modus, weil da fährt man dann immer auf Radwegen. Also das sucht quasi immer die Radwege raus und das ist für mich einfach ein kompletter Game Changer und ich liebe diese App. Also die müssen wir unbedingt verlinken.
Das ist, glaube ich, auch ein Grazer Startup.
Ah, wirklich? Ja, schau. Ja, ich empfehle dir immer alle meine Freunde, die irgendwie auch ein bisschen ängstlich sind, was so das Radfahren in der Stadt betrifft.
Sehr, sehr cool. Ich möchte noch ein Buch empfehlen, das ich vor vielen Jahren gelesen habe und das ich oft Freunden empfehle. Das heißt A More Exciting Life, also ein aufregenderes Leben. Das ist von der School of Life. Das ist ein ganz kleines Büchlein. Und es geht so darum, dass oft Menschen ja irgendwie, man ist gelangweilt vom Leben, man denkt sich, irgendwie kann es aufregender sein. Und da denkt man dann oft an, boah, jetzt mache ich eine große Reise oder jetzt brauche ich einen neuen Beruf oder ich brauche eine neue Beziehung. Alles davon kann schon auch stimmen. Aber nicht immer ist die Antwort jetzt unbedingt, was Großes, Neues zu machen oder Weltreise oder sondern das Buch argumentiert, dass es sehr oft auch darum geht, wie man die Dinge, die man im Leben hat, wie man denen begegnet, mit welchen Augen. Und man kann, keine Ahnung, ein Kaffeehaus, das man schon lange besucht, kann man mit ganz neuen Augen besuchen. Und da sind ganz viele kleine Impulse drin, wie man auch Menschen begegnet, die man schon länger kennt oder wie man auf seine Arbeit blickt. Und oft so diese Art und Weise, wie man den Dingen begegnet, macht so einen argen Unterschied. Und macht so einen Unterschied, ob man sich denkt, das Jahr war irgendwie Urfahrt oder wow, da waren so viele aufregende Tage dabei. Also dieses Buch muss ich selber mal wieder lesen und möchte ich allen ans Herz legen.
Cool. Ja, von dieser Reihe hast du, glaube ich, eh schon mehrere Bücher gelesen und empfohlen.
Ja, voll.
Ja. Ich habe auch noch einen Tipp. Und zwar, es ist schon wieder auf Wien bezogen, aber trotzdem super cool. Es startet jetzt dann bald wieder das Impulstanz-Festival. Und da gibt es, das heißt Public Moves, wo in der ganzen Stadt gratis Tanzkurse von echt also das sind so bekannte TänzerInnen, die diese Kurse leiten. Wenn man sich da ein bisschen dafür interessiert, dann sind da wirklich Weltstars, die dann mit dir in einem Park stehen und du darfst dann mit denen mittanzen und es ist, wird überhaupt nichts vorausgesetzt. Also es sind auch durch die Bank, es sind SchülerInnen dabei, es sind ältere Menschen dabei, jeder darf mittanzen. Und letztes Jahr habe ich mit einer Freundin gemeinsam mit der Vivian, wir sind fast jeden Tag einen anderen Public Moves gegangen und haben die unterschiedlichsten Tanzarten ausprobiert. Und es hat so viel Spaß gemacht. Und deswegen freue ich mich schon voll, wenn das dann bald wieder startet und ich dann wieder zu den Public Moves gehen kann.
Muss ich unbedingt jetzt auch mal hin, weil ich noch nie. Ja,
es ist so cool. Ja.
Ich möchte noch eine Serie empfehlen, der Pitt, P-I-T-T, also eine Ärztinnen-Serie, ist mir empfohlen worden von zwei Freunden, die Ärzte sind. Und es ist so ein Tag im Leben eines Chefarztes und es ist sehr, sehr realistisch. Man sieht sehr viele Dinge, die man vielleicht nicht unbedingt sehen möchte. Also Operationen am offenen Herzen. Und ich weiß nicht warum, aber man schaut es trotzdem gerne. Es ist purer Stress, aber es ist so interessant. Es sind so die kleinen Beziehungen da im Krankenhaus, wer mit wem sich gut oder schlecht versteht. Ist alles sehr interessant und ist richtig gut gemacht. Und ich glaube, man lernt echt auch viel, wie so der Alltag in so einem Krankenhaus ausschaut, in so einer, wie so Emergency Room auf Deutsch, Notaufnahme, ja. Genau, in so einer Notaufnahme. Also es ist richtig, richtig gute Serie, der Pitt.
Okay. Mal anschauen.
Hast du noch einen Tipp? Oder sind wir schon?
Ich glaube, dabei fällt mir gerade nichts ein.
Eine coole Autorin.
Eine coole Autorin? Liv Strömquist.
Das war jetzt nicht schwierig. Das wusste ich, dass das easy ist für dich.
Echt? Achso, dass ich...
genau, dass die Autorin einfällt.
Das ist so, die macht so coole Comics. Also, ich glaube, sie ist aus Holland oder aus Schweden, ich weiß es gerade nicht. Und die macht richtig coole Comics, die so politisch auch sind. Und da gibt es gerade auch mehrere Theaterstücke, die auf diese Comics basieren, die ich mir alle anschaue. Und die kann ich sehr empfehlen, die ist richtig, richtig cool.
Cool.
Du, Anna, eine coole Autorin.
Coole Autorin. Adichie. Chimamanda Adichie, bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Aber die hat so Amerikaner geschrieben. Das war ein Roman, der, ich kann mich überhaupt nicht erinnern an den Inhalt, aber ich weiß, er hat mich extrem geflasht. Die hat auch so ein Buch geschrieben, wo sie argumentiert hat, warum wir alle unsere Kinder zu Feministen, Feministinnen erziehen sollten. Genau, das ist so eine Autorin, die mich umhaut, weil die hat so ein arges Sprachgefühl und ihr Blick auf die Welt und auf Menschen imponiert mir einfach sehr. Genau. Und wir geben das alles in die Podcast-Beschreibung, damit ihr das alles nachschauen könnt.
Ja. Willst du noch irgendwas loswerden, Andreas?
Eigentlich nicht. Also ich möchte mich bei dir bedanken, weil das war richtig, richtig cool. Also dieses Jubiläum haben wir, glaube ich, gut begangen. Und ja, war echt cool, diese Stimmen zu hören von WegbegleiterInnen und von Freundinnen. Also danke dafür. Mich sehr, sehr gefreut. Hat mir große Freude gemacht damit.
Danke, Andreas. Dann auf die nächsten 400 Folgen erklär mir die Welt, oder?
Yes, let's go.
Und danke fürs Zuhören.
Kucku! Das Outro gibt's wie immer von der Hörerin des Monats. Das bin im Juni ich, Laurence. Was ich an Erklär mir die Welt so schätze: die Tiefe und Vielfalt der Themen. Der Podcast gibt mir neue Perspektiven und Einblicke in Themen, die ich noch gar nicht so am Radar hatte. Besonders mag ich, dass die Expertinnen die HörerInnen immer gut abholen und mitnehmen. Egal wie wenig oder wie viel man weiß, man geht immer klüger raus. Ich liebe vor allem die Folgen, die Geschichte erklären und den Ursprung politischer Entwicklungen beleuchten. Das ist etwas, das in der täglichen Berichterstattung leider immer wieder untergeht und keinen Platz findet. Daher meine Empfehlung für euch heute: hört euch den Deep Dive Nummer 8 mit Militärexperte Franz Stefan Gadi an. Wie funktioniert eigentlich Krieg? Eine Frage, die wir uns leider stellen müssen. Franz Stefan Gadi nimmt sich Zeit und erklärt Krieg ganz grundsätzlich, wie sich ein Land verteidigen kann, was moderne Kriegsführung bedeutet und worauf es am Ende wirklich ankommt. Eine Folge, die ich wirklich mit großem Interesse gehört habe. So, und jetzt zu den Credits. Mitarbeit Valentina Pfattner und Thomas Pelkmann. Für Audio- und Videoproduktion sorgt Andreas Fischer von Sissy Grant. Die Vermarktung übernehmen Therese Iljasch und Stefan Lasnik von Missing Link. Danke an alle Unternehmen, die im Podcast Werbung schalten. Und ein ganz großes Danke an alle Unterstützerinnen, die den Podcast mit ihren finanziellen Beiträgen möglich machen. Macht auch ihr mit bei der Mission für mehr Bildung und Aufklärung und unterstützt das Projekt auf erklärmir.at/support. Bis dahin eine gute Zeit und einen schönen Tag. Eure Laurence.